Liebe Gemeinde, hört das Wort Gottes aus Johannes 10. Johannes 10, ihr könnt gerne mit aufschlagen. Ach, mir fällt ein. Zwei Zettelchen habe ich noch. Kann ich die nachher sammeln oder macht er das? Für die Jungschaler. Johannes 10. Zur Erinnerung, vorher hat Jesus einen Blindgeborenen geheilt. Es gab ziemlich Furore. Die Priester waren damit nicht einverstanden, weil es am Sabbat geschah und haben letztlich diesen geheilten Mann aus der Synagoge rausgeschmissen. Und nun sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Was total interessant ist, denn die damals hatten ja wirklich noch Schafe und Hirten um sich, überall so. Ja? Bei uns ist jetzt die Quote der Leute, die noch mit Schafen umgehen, sehr gering. Ja? Sie verstanden es trotzdem nicht, was meinte er? Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wir haben, denke ich, in unserem Land ein Führungsproblem, eine Führungskrise. Im Staat, aber auch in vielen Kirchen und Gemeinden und auch in vielen Familien. Warum ist das so? Weil viele Führer, Leiter, bis hin zu den Vätern, manchmal eben auch Mütter, ihrer Verantwortung nicht nachkommen oder ihren Machtbereich ausdehnen, ja, missbrauchen, viel zu viel beanspruchen. Aber sicherlich auch, weil viele Menschen Führung generell ablehnen. Und Jesus spricht das Führungsproblem an, die Führungskrise der damaligen Zeit und er gibt die Lösung. Und er sagt, ich bin die Lösung. Ich bin der gute Hirte. Seiner Führung können wir uns anvertrauen. Wir haben ein großes Führungsproblem, eine Führungskrise in allen möglichen Bereichen, aber wir können uns seiner Führung anvertrauen. Das ist mein Thema heute, warum du Jesus als Hirten brauchst oder warum wir Jesus als Hirten brauchen. Und der erste Punkt lautet, weil wir Schafe sind oder wie Schafe sind. Ein bisschen freundlicher zu sagen, ja, weil wir wie Schafe sind. In dem Text geht es ja um die Hirten, um die Tür und so weiter, alles mögliche Mietlinge. So, aber natürlich, warum benutzt er dieses Bild? Weil er uns Menschen mit Schafen vergleicht. Übrigens, 400 Mal werden Menschen in der Bibel mit Schafen verglichen. 100 Mal Gott als der Hirte. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Bild. 400 Mal. Also mit den Hirten, das können wir noch nachvollziehen. Klar, Jesus der Hirte, ein Führer, ein Leiter. Aber warum müssen wir die Schafe sein? Ja? Warum können wir nicht Pferde sein? Ja? Oder vielleicht auch Kühe? Warum müssen wir Schafe sein? Ja? Also, das passt uns nicht. Ne? Dumm wie ein Schaf. Ne? Darf man heute nicht mehr sagen. Ja? Darf man nicht mehr sagen. Ich habe im Internet nachgeguckt, weil ich kenne mich mit Schafen nicht so aus. Ich gebe das zu. Ich komme nicht von der Landwirtschaft. Ich habe zwar als Kind immer mal Schafe umgepflockt oder so, aber ich habe auch nie Schafe groß gestreichelt. Ich kenne mich mit Schafen nicht aus. Ich habe mich informiert. Guckt man im Internet rein, so, ne? Da wird nirgendwo mehr gesagt, Schafe sind dumm. Darf man nicht mehr sagen. Das darf man heute nicht mehr sagen. Da wird sozusagen immer gesagt, viele meinen, Schafe sind dumm, aber Schafe sind so toll. Die können sich Gesichter merken und das ist jetzt wirklich wahr. Und die Schafe, die haben eine Sache, die sie können. Nur eine Sache, aber die können sie wirklich auf Stimme hören. Die kennen die Stimme von ihren Hirten oder selbst die Stimme von dem Traktor ihres Bauern. Wenn der Traktor kommt, dann kommen die schon alle ans Gatter gerannt. Die können den Traktor unterscheiden vom Traktor des Nachbarn. Also das können Schafe wirklich. Aber ansonsten sind sie nicht ganz so begabt. Ja, und natürlich machen wir dann einfach aus diesem Hirte-Schafbild so ein romantisches Ding. Klar, ne? Die grüne Weide, der Hirte, die Wattebällchen, die Schafe, die dort auf der Wiese gehen, so, das ist so, ach, ist das schön, ja. Wir sind die Schafe, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. Ja? Schafe kommen alleine nicht zurecht, das ist der Punkt. Sie können nicht für sich sorgen. Also im Gegenteil, sie brauchen wirklich ständige Überwachung und peinliche Fürsorge, damit sie nicht krank werden oder weil sie immer irgendwas haben. Ja? Ich habe mit Leuten gesprochen in der letzten Woche, die tatsächlich Schafe haben, mir das ein bisschen erklären lassen. Ich habe ein ganzes Buch fast gelesen von einem Hirten, der war wirklich Schafhirte und ist dann Pastor geworden und Prediger. Und der hatte ganz viele interessante Vergleiche. Der schreibt zum Beispiel: Unser Herdentrieb, unsere Ängste und Zaghaftigkeit, unser Eigensinn, unsere Dummheit sowie viele unserer schlechten Angewohnheiten sind Ähnlichkeiten, die nicht zu übersehen sind. Also Schafe können auf Stimme hören, das ist wirklich toll, aber ansonsten sind sie unselbstständig. Wenn man sie nicht führt, dann verirren sie sich. Selbst wenn sie ihren Stall schon sehen können, würden sie nie zum Stall finden. Du musst sie dorthin bringen. Das schaffen die nicht allein. Also alle anderen Tiere, ich glaube fast alle anderen Tiere, finden ihr Stall. Unser Meerschwein, wenn das ausbüchst, das findet irgendwann, kommt das alleine zurück, weil es weiß, dort gibt es was zu essen. Schafe schaffen das nicht. Wenn Schafe verloren gehen, dann muss man sie suchen und dann muss man ihnen förmlich Gewalt antun, um sie wieder nach Hause zu bringen. Also der gute Hirte nimmt dann das verlorene Schaf auf die Schulter und trägt es nach Hause. Das klingt auch so romantisch, aber in Wirklichkeit sieht das so aus. Er findet das Schaf, er schlägt es auf den Boden, er bindet seine Füße zusammen und dann schleppt das nach Hause, weil es sonst nicht nach Hause kommen würde. Und trägt es halt auf der Schulter. Schafe begeben sich in Gefahr und die wollen unbedingt dieses grüne Grasbüschel dort haben, obwohl die ganze Wiese grün ist, und purzeln dann bis ins Meer und ersaufen. Wenn Rinder und Pferde sich selbst überlassen werden, dann werden sie wild. Wenn Schafe sich selbst überlassen bleiben, dann werden sie sterben. Das ist so. Also Schaf genannt zu werden, das ist nicht das romantische Bild. Das ist tatsächlich kein Kompliment. Es macht aber sehr, sehr unsere Not, unsere Abhängigkeit von einem Hirten deutlich. Schafe können nicht allein Weide finden. Und vor allen Dingen können sie sich nicht alleine vor Feinden schützen. Also ohne Leiterschaft sind Schafe aufgeschmissen, beziehungsweise werden Schafe aufgefressen. Und das sind wir. Ohne Leiterschaft, ohne einen Hirten, sind wir aufgeschmissen oder werden aufgefressen. Und natürlich geistlich gesehen. Wir haben keinen geistlichen Weitblick, wir finden nicht unser geistliches, unser wahres Zuhause, selbst wenn es uns vor Augen gehalten wird. Wir sind geistlich hilflos und wir brauchen einen Hirten. Wir sind geistlich angreifbar und schwerst, also sehr, sehr verletzlich. Das können wir schon ein Stück weit auch nachvollziehen, nicht also im normalen Leben. Da müssen wir gar nicht ins geistliche Leben schauen. Ja? Also überlegt mal, wenn ihr euch an euer Selbst von vor 10 Jahren erinnert, oder vielleicht vor 20 Jahren, ja, aber so, dann würdet ihr vielleicht sagen, boah, was habe ich damals für Entscheidungen getroffen? Ja? Wenn ich jetzt 10 Jahre zurückgehen könnte und meinem Ich dort gute Ratschläge geben könnte, das wäre so gut. Ne? Was habe ich nur damals, manche Entscheidungen, ja? Aber jetzt weiß ich es ja besser. Ne? Jetzt habe ich ja meine Erfahrung gemacht. Aber was wirst du in 10 Jahren über dein jetziges Ich denken? Wahrscheinlich dasselbe. Hätte ich mal, was habe ich da wieder für Entscheidungen getroffen? Ja? Also wir bleiben unser Leben lang abhängig von Führung, von Leitung. Die Bibel benutzt ja auch noch andere Bilder für den Menschen. Das Bild des Schafs ist natürlich begrenzt. Aber es geht um unsere Abhängigkeit und deshalb gefällt manchen dieses Bild, dieser Vergleich natürlich nicht. Es zeigt unsere Hilflosigkeit und die Notwendigkeit eines Hirten. Und Menschen wehren sich dagegen, dass sie einen Hirten, einen Führer brauchen. Und andere Menschen, die es vielleicht wissen, die spüren, ja, wir brauchen jemanden, der uns vorangeht, der uns führt. Die sind aber enttäuscht worden von ihren Führern. Und deshalb können sie ihnen nicht mehr vertrauen. Die vertrauen dann gar keinen mehr. Zu oft enttäuscht. Ja, eine Führungskrise. Das war damals genauso. Und das ist der zweite Grund, warum wir Jesus als Hirten brauchen, weil es zu viele schlechte Hirten gibt. Weil es zu viele schlechte Hirten gibt. Die schlechte Hirten, sagt Jesus, die schlechte Hirten, und er hat diese Pharisäer und Schriftgelehrten vor sich, die gerade den Blindgeborenen geheilten rausgeschmissen haben, ja, diese schlechte Hirte, sagt er, das Hirten, das sind gute Diebe. Ja. Im besten Fall gewöhnliche Mietlinge. So, warum geht Jesus jetzt so weit, diese Hirten, damals halt die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, als Diebe zu bezeichnen? Warum sind das Diebe? Warum sind das Räuber? Wir haben das in der Lesung gehört aus Hesekiel 34. Ich lese uns nochmal einen kleinen Abschnitt daraus. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Also wenn Hirten sich nicht mehr um die Schafe kümmern, damit es den Schafen gut geht, damit die Schafe versorgt sind, sondern die Schafe selbst gebrauchen oder missbrauchen, damit es ihnen gut geht, dann werden Hirten zu Dieben. Die Könige Israels, wenn man in diese Geschichte guckt, abgesehen von ein paar Ausnahmen, die haben das Volk geführt, ja, es waren Hirten, die haben gesagt, wo es lang geht, aber es waren zum großen Teil schlechte Hirten, böse Hirten. Sie haben die Herde geführt, nicht um die Herde zu füttern, sondern um sich selbst fett zu fressen, um sich zu bereichern. Das waren Diebe. Okay, das sind die schlechten Hirten. Verstehen wir? Was macht den guten Hirten aus? Was kennzeichnet einen guten Hirten? Zwei Dinge. Noch mehr darüber hinaus, aber zwei Dinge mindestens, dass er Wahrheit gibt und dass er Liebe gibt. Wahrheit und Liebe. Also ein Hirte muss seinen Schafen Wahrheit geben. Er muss ihnen also die Realität aufzeigen, die eben da ist und die Schafe meistens gar nicht sehen wollen. Das hat mich erinnert an Winston Churchill. Der ist ja dann im Zweiten Weltkrieg, als England eigentlich am Boden lag, ne, Deutschland hätte eigentlich fast schon England besiegt, dann haben sie ihn zum Premierminister gemacht, und Churchill hat eine ganz andere Politik dann angewandt. Er hat gesagt, wir müssen den Leuten gnadenlos die Wahrheit sagen. Bis dahin hat man quasi vor dem eigenen Volk und vor dem Feind immer so ein bisschen das Schlimmste vertuschen wollen, damit das Volk nicht in Panik gerät und damit der Feind nicht denkt, oh, die sind am Boden. Dann hat Winston Churchill gesagt, nee, wir müssen hier gnadenlos die Wahrheit sagen. Der hat in den Nachrichten verkünden lassen, wo Niederlagen waren, wie viele Panzer kaputt gegangen sind, wie die Lage wirklich ist. Und es hat dazu geführt, erstens, dass das Volk wirklich sich hinter die Regierung gestellt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt wirklich unser Land verteidigen. Und zweitens, die Feinde haben sich gedacht, krass, wenn die im Nachrichten schon verkünden, wie viele Panzer wir denn zerschossen haben, dann müssen die ja noch einiges im Petto haben. Also das ist ja, wenn die damit offen umgehen können. Also ein guter Leiter muss Wahrheit geben, aber eben nicht nur Wahrheit, sondern auch Liebe. Ein guter Leiter sorgt für seine Herde. Ja? Er hält sie zusammen, er führt sie zusammen. Er muss für Ausgleich und für Frieden sorgen. Ich denke, wir haben, oder wir könnten es so sagen, wenn man jetzt eine Seite, Wahrheit oder Liebe, überbetont, die andere eigentlich mehr oder weniger vernachlässigt, das ist schon dramatisch. Ne? Nur Wahrheit, immer Wahrheit, Wahrheit. Und Liebe kann ja auch ein bisschen sein, aber muss nicht. Wahrheit, ja? Das ist kein guter Leiter und umgedreht genauso. Hauptsache Liebe. Man muss, aber wenn man eine Seite nicht betont, ist es schon ein Problem. Wenn man beide Seiten nicht beachtet, da hat man wirklich eine Krise. Ich denke, wir sehen diese Krise auch in unserem Land, in vielen Gemeinden. Und darum haben wir Misstrauen zu unseren Hirten. Ich meine, wer schwärmt von der Regierung? Es ist egal, ob du jetzt selbst die Partei gewählt hast oder nicht. Nachdem du sie gewählt hast, ein Jahr später klagst du über die Regierung. Das ist einfach so. Ja? Also wir haben Misstrauen zu unseren Hirten. Und vielleicht ist es berechtigt. Klar. In vielen Fällen ist es berechtigt. Aber wir bleiben ja trotzdem Schafe. Wir brauchen Hirten, wir brauchen Leiter und Führer, nicht nur um geführt zu werden, sondern eben auch um beschützt zu werden. Wir können nicht sagen, ja, ich habe auf diese Hirten keinen Bock mehr, mache ich alleine. Geht nicht. Schlechte Hirten geben die Herde den wilden Tieren preis, hat in Hesekiel auch so gesagt. Ja? Und Jesus vergleicht sie später mit Mietlingen. Was ist ein Mietling? Also damals war es so, die Schafe wurden nicht immer direkt von dem Besitzer gehütet, sondern man hatte angestellte Hirten. Die haben halt einfach einen Job gemacht. Und diese angestellten Hirten sollten, die kamen früh an das Gatter, ja? dann waren die ganzen Herden von den verschiedenen Besitzern in dem einen Gatter drin, da gab es einen Hüter für die Nacht, das war praktisch, das war sicher. Dann kamen die Hirten, dann haben die ihre Schafe rausgerufen. Jedes Schaf kannte die Stimme seines Hirten, dann sind die Schafe dann zu den verschiedenen Hirten gelaufen. So, und dann sollten die Hirten die Schafe von Weide zu Weide führen oder dorthin, wo es eben noch grünes Gras gab. So. Wenn jetzt allerdings ein wildes Tier kam, und damals gab es ja haufenweise wilde Tiere, noch mehr als heute, wobei wir langsam wahrscheinlich wieder dorthin kommen, mit den ganzen Wolfsrudeln, können wir uns das wieder besser vorstellen. Ich weiß nicht, wie gut ihr da informiert seid, aber die Schafhirten in Deutschland, die haben echt ein Problem. Also es gibt viele wilde Wölfe, Wolfsrudel. Wenn dann so ein Wolfsrudel, solche wilden Tiere kamen, dann hat dieser gemietete Schafhirte, dieser Angestellte natürlich gesehen, dass er aus dem Staub kam. Ja, also das hat sich aus dem Staub gemacht, der musste ja irgendwie... Ich bin dafür da, die Schafe zur Weide zu führen, nicht dafür da, mich hier fressen zu lassen. Ja? Aber das war der Punkt, ja. Du hast hier, die Schafe, einen riesigen Haufen leckeres Fleisch. Ja, das Buffet ist eröffnet und dort hast du das Wolfsrudel. Und dazwischen ist nur eine Person, nämlich der Hirte. Kein 2,40 Meter Elektrozaun, wie in Deutschland. Selbst die helfen manchmal nicht. Ja? Nur der Hirte. Du bist dazwischen. So, was sind das für Raubtiere? Was meint die Bibel damit? Die Raubtiere sind die Feinde des Volkes Gottes. Die Feinde Gottes, die Feinde des Volkes Gottes, die werden immer wieder mit Raubtieren in der Bibel verglichen. Wer sind die Feinde des Volkes Gottes? Sind Menschen, aber auch Dinge, die dich von Gott wegreißen wollen. Die dich somit vernichten wollen, geistlich vernichten wollen. Es sind die Verfolger der Gemeinde, aber es sind genauso die Irrlehrer, die Verführer der Gemeinde. Letztlich sind die Feinde tatsächlich die Dämonen, der Teufel mit seinen bösen Dämonen. Das sind die Feinde, mit denen wir zu kämpfen haben. Epheser 6, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und letztlich sind es unsere eigenen Sünden. Unsere eigenen Sünden zerstören uns, schaden uns. Und das kennt ihr doch, oder? Also klar, wir sündigen, wir sagen, das ist ja nicht so schlimm oder es kann jedem mal passieren oder das gönne ich mir jetzt mal oder was auch immer. Aber letztlich ist es so, dass unsere Sünden eine zerstörende Wirkung auf uns haben. Wenn du lügst, zieht das meistens andere Lügen nach sich. Es liegt dir auf dem Gewissen und es zerstört Beziehungen. Wenn du stolz bist, führt das nicht dazu, dass du dich auf Dauer besser fühlst, sondern dass du auf Dauer einsam wirst. Wenn du Pornografie konsumierst, dann führt das nicht dazu, dass es dir besser geht, sondern dass du jetzt schon deine Beziehung zu deiner zukünftigen Frau oder Mann zerstörst, deine Sexualität. Sünden haben Folgen, sie haben eine zerstörende Wirkung auf uns. Sie sind unsere Feinde. Diese Feinde sind für uns so gefährlich wie eine Herde Wölfe, wie ein Rudel Wölfe auf die Schafe. Und deshalb ist es so wichtig, dass es einen Hirten gibt, der die Stellung hält. Der Einzige, der dazwischen steht, das ist der Hirte. Das bist nicht du, sondern es ist der Hirte, der dich beschützt. Aber was ist, wenn der Hirte seine Stellung nicht hält, sondern selber flieht? Was ist dann? Es hat mich an Paul Schneider erinnert. Paul Schneider war Pfarrer und er ist ja bekannt als der Prediger aus Buchenwald. Er hat sich in seinem Amt und er ist jetzt nicht nach Berlin gegangen und hat sich auf die Straße gestellt und gesagt, Hitler, du musst weg oder so. Er hat einfach seinen Dienst treu ausgeführt und in den kleinen Dingen seiner Pfarrstelle war er einfach treu und hat eben sich nicht unter den Druck gebeugt, ja, dass man jetzt eigentlich letztendlich der Partei und dem Regime gehorchen muss, auch wenn es um kirchliche Dinge geht. Hat sich nicht gebeugt. Und weil er das nicht gemacht hat, kam er immer wieder in Schutzhaft. Ja, es wird zu große Unruhe, müssen Sie in Schutzhaft nehmen. Und letztendlich hat er eine Ausweisung bekommen. Das heißt, eine Ausweisung aus nicht nur aus seinem Dorf, sondern aus dem Rheinland. Es wurde ihm gesagt, du kannst hier nicht Pastor bleiben. Du musst irgendwo anders hingehen. Sie sind eine Gefahr für Land und Leute, für den Frieden. Ja, heute würde man sagen, sie delegitimieren die Regierung, weil sie den Führungsanspruch der Regierung auch über die Kirche zurückweisen und deshalb müssen sie dort weg. So, und dieses eine Wort hatte er aber in seinem Herzen, oder das brannte ihm förmlich in sein Herzen, und zwar war das, ich will kein Mietling sein. Ich will nicht wie einer dieser Mietlinge sein. Und so stand er treu zu seiner Gemeinde, zu seiner Stelle, wo Gott ihn hingestellt hat. Der hätte bloß diesen Zettel unterschreiben müssen, dass er eben woanders hingeht. Der musste nicht unterschreiben, ich glaube nicht mehr an Jesus oder irgendwie im Glauben abschwören. Der hätte sogar woanders weiter Pastor sein können. Er hatte Familie, er hatte 6 Kinder. Aber ihm war es klar, ich will nicht einer dieser Mietlinge sein. Und letztlich kam er dann aus einer dieser Schutzhaft, also so einer Schutzhaft wieder raus. Und ziemlich bald danach ist er dann in seine Gemeinde, hat gesagt so, die Gemeinde hat auch gesagt, komm zurück, wir brauchen dich. Und dann ist er auf die Kanzel und hat gepredigt, hat der Gemeinde diese geistliche Wegweisung gegeben, die sie in dieser Zeit brauchte. Und dann wollte er zu seiner Schwestergemeinde gehen, wo er eben auch Pastor war. Und auf dem Weg dorthin ist er festgenommen worden. Und kam ins Gefängnis, ins KZ und letztendlich wurde getötet. Aber er hat die Stellung gehalten, so lange wie es irgendwie ging. Jede Institution, die Gott geschaffen hat, den Staat, die Familie, die Gemeinde, hat ihre Hirten. Gott hat in jede dieser Institutionen Hirten gegeben. Und wir wissen, dass wir diese Hirten, diese Menschen, diese Leiter brauchen. Kinder brauchen Eltern. Wir brauchen eine Regierung. Eine Gemeinde braucht Pastoren. Aber menschliche Leiter versagen oftmals, als wenn sie Eltern sind, wenn sie Pastoren sind, wenn sie Lehrer sind, wenn sie Politiker sind. Das ist eben bei Menschen so. Sind ja auch letztlich nur Schafe. Es gab und es gibt auch immer wieder gute Leiter, zum Beispiel wie diesen Paul Schneider, aber meistens ist doch das Verhältnis so wie in der Bibel damals im Alten Testament, zwischen den guten Königen, ein paar, und den vielen, vielen schlechten. Gute Hirten sind leider oft in der Minderzahl und selbst die Besten unter ihnen bleiben Sünder, haben oftmals mit sich selbst zu kämpfen, begehen Fehler, sündigen, handeln aus Angst oder sind von Egoismus getrieben. Und ich spreche aus meinem eigenen Leben. Das ist so. Oder sie werden von grausamen Feinden Gottes verfolgt und getötet. Unsere russlanddeutschen Geschwister, die wissen genau, was das bedeutet. Die Sowjets damals, die haben immer natürlich wen zuerst gefangen genommen? Die Pastoren. Die kamen ins Gulag. Irgendwann haben sie aufgehört, überhaupt Brüder zu Pastoren zu bestimmen, weil sie wussten, dann ist er eine Woche später wieder weg. Wie lautet Gottes Antwort auf diese Führungskrise, auf dieses Problem? Er sagt, wir haben es heute im Hesekiel gehört, ich komme selber. Ich werde mich selber um die Herde kümmern. Und dann sagt er aber auch, ich werde meinen Knecht David schicken. Und der wird der Hirte sein. Wie passt das jetzt zusammen? Nun, wir wissen das, Gott selbst kam in seinem Sohn als der verheißene Sohn Davids. Jesus Christus. Und als Jesus sich hier hinstellte, vor diese schlechten Hirten von damals, vor diese Pharisäer und Schriftgelehrten, und sagte, ich bin der gute Hirte, wisst ihr, was er damit sagte? Der sagte damit nicht, ich bin ein besserer Hirte als ihr, sondern er sagte, ich bin der gute Hirte aus Psalm 23. Ich bin der gute Hirte aus Hesekiel 34. Ich bin der Herr selbst. Das ist das, was er ihnen gesagt hat. Wisst ihr, dass er diese Pharisäer und Schriftgelehrten verglichen hat mit Räuber und Dieben? Das war schon heftig. Da haben die schon mit den Zähnen geknirscht. Aber als er gesagt hat, ich bin der gute Hirte, da haben sie die Steine aufgehoben und wollten ihn steinigen. Das kommt dann direkt danach. Er macht sich Gott gleich. Und bevor Jesus das sagt, will er sie sozusagen noch ein Stück weiter vorbereiten und uns verstehen lassen, was das wirklich bedeutet. Und deshalb verwendet er noch einen anderen Vergleich gleichsam, um seine Hörer eben vorzubereiten. Ja? Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Das ist unser dritter Punkt. Warum du Jesus als Hirten brauchst, weil er uns den Zugang zum wahren Leben gibt. Weil er uns den Zugang zum wahren Leben gibt. Also eine Tür gibt uns Zugang zu irgendetwas. Die Tür des Schafgatters gibt entweder den Zugang zur grünen Weide oder zum Schutz in der Nacht. Beide Richtungen ist das ein Zugang. Und genau das will Jesus uns geben. Versorgung, grüne Weide und Schutz. Ja gut, wir könnten sagen, in Deutschland, da haben wir leibliche Versorgung und Schutz ziemlich gut, ja, zur Genüge. Aber wir wissen, es gibt viele Christen, die haben das nicht. Denen geht es überhaupt nicht so gut. Die werden verfolgt. Zehntausende von Christen dann verlieren regelmäßig ihre Häuser, ihre Dörfer, werden vertrieben. In Nigeria zum Beispiel gerade. Und Jesus hat ja auch selbst gesagt, dass Leid und Not und Gefahren auf uns zukommen werden. Also das kann er nicht meinen. Ich sage jetzt diese äußere Versorgung, ja, diesen äußeren Schutz. Das ist jetzt nicht der Schwerpunkt, sondern es geht hier wiederum um geistliche Nahrung und geistlichen Schutz. Er gibt uns den Zugang zu geistlicher Nahrung, weil er uns sein Wort gibt. Und er beschützt uns vor den Feinden und Angriffen des Teufels. Und er macht das durch seinen Geist, und auch durch seine Unterhirten, die er eingesetzt hat, die in seinem Auftrag sein Wort verkündigen sollen. Wir lesen das im Epheser 4, Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, als Propheten, als Evangelisten und etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und durch das betrügerische Spiel der Menschen. Ja, wie Schafe, ohne Leitung, hin und her getrieben, wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen, damit es nicht mehr so ist. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und dann später schreibt Paulus ja von der geistlichen Waffenrüstung, die Gott uns gibt, Wahrheit, Zeugnisbereitschaft, Gerechtigkeit, Glaube, Heil, diese Rüstungsgegenstände, die wir von Christus empfangen, das sind göttliche Rüstungsgegenstände. Wir brauchen geistliche Nahrung und geistlichen Schutz, genauso sehr wie Schafe, grüne Weide und einen schützenden Stall brauchen. Und wir haben beides allein in Christus. Wir brauchen das dringend. Wir haben beides in Christus. Aber nicht nur, dass wir so gerade mal überleben können. Jesus bringt uns noch viel mehr. Ja? Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Ich bin die Tür, sagt der Vers 9. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Durch Jesus hineingehen, diese Tür zu gebrauchen, bedeutet, dass man ganz auf Jesus vertraut. Wenn du dich fragst, wie kann ich diese Tür gebrauchen, wie kann ich die benutzen, ganz auf Jesus vertrauen, dann gehst du durch diese Tür. Das heißt, nicht alle möglichen Türen und Hintertüren offen halten, so wie wir das gerne mal machen, sondern wirklich durch diese eine Tür gehen. Früher gab es ja diese Fernsehsendung, Geh aufs Ganze. Ich gucke ja seit Jahren kein Fernsehen mehr, aber damals, nach der Wende, da habe ich natürlich rauf und runter Fernsehen geguckt, da gab es diese Sendung, ja. Das hört dann immer so auf, da hatte man dann drei Tore, die waren geschlossen und der Moderator ging dann hin und sagte dem Kandidaten, ja, willst du Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Hinter einem Tor war der Hauptpreis, ein Auto. Hinter einem Tor war der Trostpreis, vielleicht ein Staubsauger, und hinter einem Tor war der Zonk, so, ein Kuscheltier, also nix. So. So ist das nicht zu verstehen. Das ist nicht so, ja. Was wird mir diese Tür bringen? Jesus macht es ganz deutlich, wenn du durch diese Tür gehst, kriegst du das Leben. Das Leben im Überfluss. Ewiges Leben. Das Problem ist, dass diese Tür eng ist. An anderer Stelle sagt Jesus, der Weg ist eng. Das Tor ist eng, weil wir uns demütigen, weil wir unsere Führung abgeben an Jesus. Ja, es ist eine enge Tür für uns. Aber es ist die Tür zum Leben. Wo wir geistlich versorgt werden und beschützt werden in dieser Zeit und wo wir Leben haben in Ewigkeit. Warum kann Jesus uns das so vollmundig versprechen? Vor ihm waren ja auch schon viele, die das gesagt haben. Folgt mir nach und dann wird es euch gut gehen. Jesus sagt, das waren alles Räuber. Alle, die vor mir kamen, waren Räuber. Nach ihm kamen auch viele. Bis heute kommen viele, die sagen, folgt uns nach, folgt mir nach und dann wird es euch gut gehen. Wir werden diese Welt retten. Wir werden es so machen, dass es alle glücklich sind und so weiter und so fort. Es gibt ständig stehen Führer auf, Hirten auf, die sagen, folgt mir nach. Dann wird alles gut. Warum können wir Jesus vertrauen? Warum brauchen wir Jesus als unseren Hirten? Und das bringt uns zum vierten Punkt. Weil er sich selbst für uns hingibt. Weil er sich selbst für uns hingibt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Jesus hat deutlich gesagt, ich bin der gute Hirte aus Psalm 23, aus Jesaja 34. Ich bin der Herr selbst. Ich werde alle diese Verheißungen erfüllen, euch zu führen, zu pflegen, zu segnen, zu beschützen. Aber hier mit dieser Aussage sprengt er das Bild. Ja, wir wissen, okay, der Mietling, wenn dann der Wolf kommt, dann haut der Mietling ab. Aber selbst der Hirte, dem die Schafe gehören, wird sich nicht den Wolf zum Fraß vorwerfen. Ja, wenn deine Katze vors Auto rennt, dann wirst du dich nicht auch noch vors Auto schmeißen, um diese Katze zu retten. Ja, du wirst schockiert sein. Du wirst hysterisch werden. Du wirst weinen und du wirst wochenlang trauern und dann kaufst du dir einfach eine neue Katze und dann geht das Leben weiter. Ja, das ist das Bild gesprengt. Selbst der Besitzer der Schafe würde sich nicht den Tieren zum Fraß vorwerfen. Aber Jesus lässt sein Leben für die Schafe. Und dieses Lassen, ich lasse mein Leben, da geht es um mehr als fahren lassen. So lass fahren dahin, ich lasse mein Leben, ich sterbe. Sondern wörtlich übersetzt heißt das eigentlich einlegen oder einsetzen. Also ich lege mein Leben ein, ich setze es ein für die Schafe. Das ist dieser Gedanke der Stellvertretung. Ich sterbe für die Schafe. Der gute Hirte wird selber zum Schaf, wird selber zum Lamm, wird selber zum Opferlamm für die Schafe. So, auch da ist das Bild gesprengt. Angenommen, ein guter Hirte stellt sich dem Wolfsrudel, er wird von den Wölfen zerfleischt, dann gehen die Wölfe weiter und fressen trotzdem die Schafe. Warum kann Jesus das sagen? Ich lege mein Leben für euch ein und dann seid ihr gerettet. Auf der einen Seite die hilflosen Schafe, ja, das Frischfleisch für die Mächte des Bösen, eine sehr, sehr leichte Beute. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Wir wissen, wie stark die Versuchungen werden können. Der Teufel ist einfach schlau, er ist die schlauste Macht nach Gott in diesem Universum. Der weiß ganz genau, wo du deine Schwächen hast. Und er weiß noch was, er weiß, wann das Timing passt, wann er dich versuchen muss. Und er kann immer und immer wieder kommen, er hat viel, viel Ausdauer. Der weiß, wann du am Boden liegst und verzweifelt bist und dann kommt er und versucht dich. Und das ist ja nur das eine, dass diese Versuchung kommt. Das andere sind ja noch unsere Sünden, die wir schon getan haben, die uns runterdrücken, die sich zerstörerisch auf uns auswirken. Das ist unser Zustand, da kommen diese Raubtiere und es fällt ihnen so leicht, uns wegzureißen von Gott und uns geistlich zu zerstören. Warum kann Jesus sagen, wenn ich mein Leben einsetze für euch, wenn ich zum Opferlamm werde für euch, dann haben diese Raubtiere keine Macht mehr über euch. Die können nicht mehr an euch ran, die haben kein Anrecht mehr auf euch. Die können euch nicht mehr von Gott wegreißen. Und das ist herrlich, wenn es stimmen würde. Du bist in dieser Gefahr, du bist den Versuchungen ausgesetzt, aber keiner kann dich von Gott wegreißen. Warum kann Jesus das so sagen? Wisst ihr, was, wie das, der Tod Christi am Kreuz beschrieben wird im Psalm 22? Da kriegen wir so einen Einblick in dieses hinter diese Kulisse, hinter dem, was man sehen konnte, was passiert geistlich dahinter. Es wird mit Bildern ausgedrückt. Im Psalm 22, da lesen wir, es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und meine Gebeine sind ausgerenkt. Und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgeben mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das sind Verse, die sprechen ganz klar von Jesu Tod am Kreuz. Sie geben uns den Blick in sein Herz. Und diese Mächte der Finsternis werden mit was beschrieben? Mit wilden, gefährlichen Tieren, die ihn umringen und zerstören wollen. Am Kreuz hat Jesus tatsächlich diesen Kampf mit den wilden Tieren, mit den Mächten des Bösen auf sich gezogen, aufgenommen und ausgefochten und ist gestorben. Aber gerade durch seinen Tod hat er diesen Kampf gewonnen. Gerade weil er dort gestorben ist, hat er diesen Kampf über diese Mächte gewonnen. Wir lesen das in Kolosser 2, Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart in Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, euch, die ihr quasi den Tod geweiht wart, ihr hilflosen Schafe, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, die der Teufel nimmt und sagt, hier, schau Gott, das sind deine Gebote, das sind deine Menschen, Sünder, du musst sie selbst hinrichten. Diese Schuldschrift hat Christus ausgelöscht. Wie hat er das gemacht? Indem er sie ans Kreuz heftete. Die Schuldschrift gegen uns ans Kreuz geheftet. Wie hat er das gemacht? Indem er sich selbst ans Kreuz nageln ließ. Und dann lesen wir, als er so die Herrschaften und Gewalten, also die Mächte des Bösen, Teufel und seine Anhänger, entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Woran erkennen wir einen guten Leiter? Er gibt uns Wahrheit und er gibt uns Liebe. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. Wahrheit hat uns gezeigt, wo wir stehen, wie es um uns bestellt ist, dass wir das Gericht verdient haben, wie krass Sünde ist. Wahrheit und Liebe. Er selber hat das Gericht Gottes über unsere Schuld auf sich genommen. Weil Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hatte, konnte er diese Mächte und Gewalten entwaffnen und über sie triumphieren. Der Hirte wurde zum Lamm. Das Lamm hat triumphiert und das Lamm wird dann wiederum zum Hirten, der uns in Ewigkeit beschützt und versorgt. Wir lesen das in Offenbarung 7, ein herrliches Bild, Offenbarung 7, Vers 16. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, auf dem Herrscherthron sitzt, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das Lamm wird sie weiden, es wird ihr Hirte sein in Ewigkeit. Wir haben einen guten Hirten, der uns vor allem beschützt, uns festhält und führt bis in die Ewigkeit. Und deshalb möchte ich enden mit ein paar Anwendungen, wie Jesus jetzt unser Hirte wird. Das erste ist natürlich, damit du das empfangen kannst, was Jesus am Kreuz erworben hat, als er dort als Hirte zum Lamm wurde, musst du durch diese Tür gehen. Das heißt, dass du deine Hilflosigkeit erkennst und dass du ganz auf Jesus vertraust. Du musst dich ihm ganz anvertrauen. Du musst durch diese Tür gehen. Vertraue auf ihn allein. Nimm ihn als deinen Retter an. Das zweite ist, wir müssen Jesus wirklich als unseren Hirten vertrauen. Also Jesus muss unser Hirte sein, nicht nur unser Retter. Du gehst durch die Tür, Jesus mein Retter, aber dann heißt es eben, ja, und Jesus auch mein Hirte. Was heißt das jetzt konkret? Nun, Gebet muss deinen Tag bestimmen. Du musst mit Gott reden, du musst ihn um Führung bitten. Nicht nur früh, ich bete früh einmal kurz und am Abend nochmal zum Einschlafen. Gebet muss deinen Tag bestimmen, du musst mit deinem Hirten reden. Was soll ich tun? Wo soll ich lang gehen? Und dann natürlich, dass wir auf seine Stimme hören. Also wie gesagt, Schafe mögen hilflos sein, sie mögen dumm sein. Aber das können sie, die Stimme des Hirten hören. Und folgen sie diesem Hirten nach. Und deshalb sind Schafe manchmal besser als wir, weil sie das eben können. Wir müssen auf Jesu Stimme hören. Und wisst ihr, er sagt ja, meine Schafe kennen meine Stimme. Wir kennen doch seine Stimme. Du merkst doch ganz genau, wenn Jesus zu dir spricht, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch seine von ihm eingesetzten Unterhirten, durch mit Schafe, die auch zu dir reden. Du merkst doch, wenn Jesus zu dir spricht. Die Frage ist, hörst du auf die Stimme? Also gib ihm die Kontrolle. Und zwar, das ist ein weiterer Aspekt, in allen Bereichen deines Lebens. In jedem Aspekt deines Lebens. Du bist überall hilflos, du brauchst überall Jesus, also musst du jeden Aspekt deines Lebens ihm anvertrauen. Ja? Deine Arbeit, deine Familie, dein Hobby, dein Urlaub, alles. Und noch etwas, vertraue dem guten Hirten, auch wenn er dich durchs dunkle Tal führt. Das gehört damit dazu. Das dunkle Tal, das ist nicht einfach nur, naja, manchmal geht es halt auch durchs Tal, sondern wenn man Schafe auf die Weide, auf die gute Weide führen will im Sommer, dann müssen sie auf die Berge hoch, dort wo die grünen Weiden sind. Und auf die Berge hoch kommen sie nur durchs Tal. Das ist der einzige Weg, um gute Weide zu bekommen. Du musst durchs tiefe Tal. Und dort ist es gefährlich, dort sind die Raubtiere, dort ist es karg und unfelsig. Gott führt jeden von uns immer wieder durch solche Täler hindurch, weil er es gut mit uns meint. Wir müssen auf ihn vertrauen. Und manchmal ist es eben so, dass man denkt, mein guter Hirte, es kommt mir eigentlich mehr vor wie ein Räuber, der stößt mich zu Boden, bindet meine Beine fest und schleppt mich irgendwo hin. Das macht ein Räuber, oder? Aber es ist der gute Hirte, der dich auf die Weide führen will. Dass wir ihnen dann vertrauen, wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und ein letztes. Wenn man seine Schafheit erkennt, dass man weiß, ja, ich brauche Führung, dass man dann dorthin geht, wo man tatsächlich Führung bekommt. Und ich rede davon, dass man in eine Gemeinde geht mit Hirten, die selber den guten Hirten folgen. Im Hebräerbrief lesen wir das. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also Jesus will seine Schafe hier tatsächlich weiden und führen durch Unterhirten, durch Pastoren, durch Älteste. Und wenn man sich nicht einer Gemeinde anschließt und unter die Leitung von Hirten stellt, ja, entweder verleugnet man dann seine Schafheit oder man geht schnell in die Irre. Also wir brauchen Hirten und natürlich ist es aber wichtig, dass diese Hirten selber Schafe unter dem guten Hirten sind. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du kennst jeden von uns, jeden Einzelnen. Du rufst jeden mit Namen. Du kennst unser Herzen, du weißt, dass wir Sünder sind und selbst dass wir, nachdem wir dich kennenlernen durften, wieder sündigen. All das weißt du und bist trotzdem gekommen, um selbst zum Opferlamm zu werden. Herr, wir danken dir dafür. Und jetzt bist du bei uns, bist unser Hirte, der uns führt, uns beschützt. Wir sind sicher in deiner Hand. Wir könnten uns selbst auch nicht führen. Wir brauchen dich, Herr. So bitten wir dich, schenke, dass wir wirklich deine Stimme kennen und auf sie hören. Und ihr folgen unser Leben lang. Amen.